Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Fällt mir nicht ein, jetzt über dieses Thema zu reden, aber ich möchte wirklich mich meinem Vater, dem Walti Senior, danken sagen, dass er mir das Handwerk weitergegeben hat.
Danke, danke, danke. Diese Leute sind mir am liebsten. Die wissen ja auch, wie man etwas wieder zurückgibt, ne?
Ich sage danke von meiner Familie, meine Mutter, meine Vater, meine Geschwister in Kosovo.
Alter, ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich bin sau dankbar.
Sag mal danke. Ich liebe es, danke zu sagen.
Der Metzgerberuf ist eine rare Angelegenheit. Aber dann hat er immer gesagt, Walti, du musst einmal ein Wurstwalti werden.
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Ich bete jeden Tag, gehe auf die Knie und ich sage, Herr Jesus, ich hoffe, dass der bei dir ist.
Und danke können auch diejenigen sagen, die auch ständig was bekommen. Und sind wir mal ehrlich, ich meine, er bekommt ja was.
Ich sage danke BMW, ich sage danke M3, weißt du?
Halleluja! Halleluja!
Ja, und ich wünsche mir auch für ihn und für mich in Zukunft, wenn ich auch mal dort sein werde, dass wir dort zusammen den Beruf ausleben können, dass wir die Kühe metzen können im Himmel auch.
Ich musste jetzt noch nicht so oft Danke sagen, weil habe ja immer was gegeben, ne?
Halleluja!
Ich bin mega dankbar für den Typen, der mir begegnet ist an der Bahn. Ich will dir Danke sagen. Ich weiß, keine Ahnung, ob du das jemals siehst, aber du hast das gemacht, was Jesus dir gesagt hat und du hast mir mega geholfen. Du hast mich völlig verändert, völlig verdreht.
Halleluja! Halleluja!
Tobt jetzt wieder, gell?
Ich sage Danke dem Hashtag Jesus, Alter. Weißt du warum? Alter, jetzt ist eine Freundin, Alter. Wegen dem Hashtag Jesus, Alter. So, weißt du.
Also, sei schön dankbar. Wer weiß, es könnte was bringen.
Ja, für alle, die sich jetzt gerade gefragt haben, was das denn bitteschön war, ihr habt die letzten 5 Wochen verpasst, sonst wüsstet ihr es nämlich. 5 Wochen begleiten uns der Wurstwalti, Abigail, Ahmed, Ronja und Joy durch diese Serie hindurch, Hashtag Jesus. Ja, ein bisschen skurrile Typen, ein bisschen komische Charaktere, aber ich finde, irgendwie spiegeln sie auch unsere Gemeinde wieder. Nicht nur... Spaß. Hashtag Spaß. Entschuldigung. Na, nicht nur diese 5 Charaktere begleiten uns durch diese Serie. Es gibt ja auch einen Bibelvers, der in dieser ganzen Serie jeden Sonntag vorkommt und der so ein bisschen das theologische Zentrum auch dieser Serie darstellt. In Johannes 7 heißt es, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Jesus verspricht eine lebensspendende Quelle in uns. Er sagt, hey, wenn du zu mir kommst, wenn du mir vertraust, dann hast du nicht nur ein volles, dann hast du ein erfülltes Leben. Dann hast du Sinn in deinem Leben, dann weißt du, wozu du lebst und es wird aus dir heraus sprudeln und auf andere Menschen auch noch übergehen. Und das klingt großartig, vielversprechend. Aber wie oft ist es doch so schwierig, das im Alltag wirklich zu leben? Ja, ganz oft fragt man sich doch, ja, Jesus, super cool, aber wie komme ich in diesen Strom des Lebens? Und das haben wir uns angeschaut in dieser Serie durch ganz verschiedene Zugänge. Und heute ist nun das Thema Hashtag Sag mal Danke. Danke sagen als ein Zugang zu Jesus. Danke sagen als den Zugang zu diesem Lebensstrom, zu diesem Leben, das Jesus verspricht. Wie kann das funktionieren? Wie kann das aussehen? Ich möchte euch am Anfang eine wahre Geschichte erzählen. Ein etwa 80 Jahre alter Mann geht jeden Tag ins Altersheim. Jeden Tag besucht er dieselbe Dame, er holt sie ab und sie setzen sich auf eine Parkbank und er liest ihr aus dem Tagebuch vor. Es war in den 40er Jahren, er war gerade 17 Jahre alt, als er auf einem Marktplatz ein wunderhübsches Mädel kennengelernt hat. Er verliebte sich sofort mega in diese Frau und vergaß sie nie wieder. Das Problem war, er musste einen Tag später in den Krieg ziehen. Er wurde eingezogen, er musste an die Front und es ging nicht weiter mit ihm. Jeden einzelnen Tag schrieb er ihr Liebesbriefe, seitenweise. Kein einziger davon wurde jemals beantwortet. Aber er schrieb und schrieb und schrieb und er ließ nicht locker. Jeden Tag schickte er einen Brief ab, obwohl nie einer zurückkam. Nach vielen Jahren kam er dann zurück aus dem Krieg und er musste entsetzt feststellen, dass kein einzelner dieser Briefe angekommen ist. Die Mutter hatte keinen Bock auf den Soldaten und hatte beschlossen, all die Briefe wegzusperren, zu vernichten. Er war mega frustriert, weil die Frau hatte mittlerweile sich verlobt in den anderen. Aber er sagte sich, das ist so unfair. Unsere Liebe hatte ja nie eine Chance. Klar ist sie jetzt verlobt, aber wenn sie doch meine Briefe bekommen hätte, dann hätte sie doch niemals diesen den anderen. Und er machte sich dran, ihr nochmal den Hof zu machen. Er wagte es, nochmal auf sie zuzugehen. Und das Wunder passierte wirklich. Sie trennt sich nach einiger Zeit von dem Mann. Die beiden heiraten, sie bekommen Kinder. Sie leben ihr Leben miteinander. Mega coole Geschichte. Erst ganz am Schluss wird klar, dass diese Frau, der er das vorliest, seine Frau ist. Das Ganze ist eine wahre Geschichte, wurde verfilmt. In diesem Film Wie ein einziger Tag. Vielleicht kennt es ein paar von euch. Ja, Wie ein einziger Tag, das ist so ein Film, den guckt man an, wenn die Frau den Film aussucht. Weil wir Männer, wenn so viel Gefühle im Film sind, da wissen wir ja gar nicht mehr, wohin mit unseren. Und dann haben wir irgendwie Schwierigkeit. Aber den Film, ich glaube, es lohnt sich wirklich, ihn anzugucken. Das Problem der Frau ist, dass sie so krass an Demenz erkrankt ist, dass er ihr jeden Tag seine Geschichte erzählen muss und sie vergisst jeden Tag wieder. Ich habe mir gedacht, hey, irgendwie ist an dem Film schon was dran. Ich glaube, wir leiden auch an so einer Demenz. Ich habe das Gefühl, Gott muss uns irgendwie fast täglich seine Liebesgeschichte an uns erzählen und dauernd vergessen wir sie wieder. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht mit diesen sogenannten christlichen Festen, ja? Weihnachten und Ostern. Das, was wir daraus gemacht haben, das ist ja wenig christlich. Trotzdem finde ich es mega gut, dass wir sie feiern. Weil für mich sind diese Feste, wie jedes Mal neu erzählt mir Gott seine Liebesgeschichte. Jedes Mal neu erinnere ich mich daran, was eigentlich dahinter steckt. Und ich merke, dass das meiner persönlichen Demenz Gott gegenüber gut tut. Es gibt ja noch keine Heilmethode für Demenz. Aber ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, unserer geistlichen Demenz entgegenzuwirken. Und das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit hilft uns, an der Liebesgeschichte Gottes dran zu bleiben. Das Problem mit Dankbarkeit ist, dass Dankbarkeit überhaupt nichts Selbstverständliches ist. Die Bibel, manche sagen ja, boah, irgendwie ein bisschen langweilig so. Ich finde die Bibel extrem krass, weil sie uns Berichte liefert, die dich eigentlich wegblasen. Und da gibt es einen Bericht zum Thema Dankbarkeit. Als ich den diese Woche gelesen habe, ich war irgendwie sprachlos. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und sie gehen außerhalb des Landes nach Samarien. Samarien ist so ein bisschen wie Österreich und Holland zusammen. Also Feindes, ja, also schon, also schwierig. Und Jesus ist dort unterwegs mit seinen Jüngern und mit einigem Abstand tauchen auf einmal so eine kleine Gruppe auf. 10 Typen stehen da. Und irgendwie merken sie, hey, das sind komisch, die kommen nicht näher, die müssen irgendeinen Grund haben. Es sind Aussätzige. Per Gesetz durften sie nicht näher an ihn ran, aber sie schrien aus der Distanz. Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und fordert sie auf. Hey, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott, er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Eine crazy Geschichte. Die ist so crazy, dass es sogar von Jesus selber heißt, er war erstaunt. Er geht zu diesem Mann hin und er sagt, hey, was ist hier los? Wart ihr nicht 10 Stück, die ich geheilt habe? Und jetzt kommst du zurück als Einziger, wo sind die anderen 9? Und ausgerechnet du, der Samariter? Du kommst, sagst Danke, was ist mit den anderen? 10 Stück werden geheilt. Einer kommt zurück und sagt Danke. Und ich habe echt gedacht, wow, eine crazy Geschichte. Und ganz ehrlich, die Geschichte verwirrt mich ein Stück weit. Die Hintergründe sind mir nicht hundertprozentig klar. Aber ich habe über diese 9 Leute nachgedacht. Und ich habe mich gefragt, hey, was war mit denen los? Warum sind sie nicht zurückgekommen? Ich weiß nicht, ob das theologisch korrekt ist. Keine Ahnung, aber ich habe mich versucht, in sie hineinzuversetzen. Und ich habe gemerkt, hey, es gibt auch heute noch dasselbe Phänomen. Ich weiß nicht, ob du selber so bist oder vielleicht schon mal erlebt hast. Ich habe das schon häufiger erlebt. Da gehen Menschen ins Krankenhaus mit einer richtig krassen Geschichte. So was richtig Übles. Ja, die werden operiert und ist schlimm und ist vielleicht sogar ja, so eine tödliche Krankheit oder so. Auf jeden Fall haben sie ein ganz krasses Erlebnis im Krankenhaus. Die kommen raus und wisst ihr, was die dir erzählen? Das Essen war scheiße, die Schwestern haben mies ausgesehen, die Ärzte haben eh keine Ahnung, die Betten waren hart, die Luft war kacke. Das ist alles, was sie dir erzählen. Ich weiß nicht, ob die 9 auch so drauf waren. Ob die sich gesagt haben, ja klar, ich bin geheilt, aber warum habe ich diesen Rotz überhaupt bekommen? Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Dankbarkeit als ein Zugang zu Jesus. Ich meine nicht die Dankbarkeit, die wir empfinden, wenn uns gerade was Gutes passiert ist. Ich meine und spreche von einer ganz, ganz anderen Art von Dankbarkeit. Und da habe ich euch heute ein mega krasses Beispiel zu mitgebracht.
Andreas und Nia, ich möchte gerade beginnen. Du hast an den Olympischen Spielen in Rio hast du eine Medaille gewonnen. Vielleicht kannst du mir sie, hast du dabei? Eine Medaille. Olympische Medaille, das ist original, kein Scheiß. Also, hast im Schwimmen gewonnen, aber wenn ich dich anschaue, dir fehlt dir ein Arm.
Wie ist das möglich? Ja?
Wie ist das möglich? Also, was ist passiert?
Ich hatte einen Autounfall, wie ich 6 Jahre alt war. Wir waren, also meine Familie ist aus Rumänien, wir waren auf dem Heimweg von Rumänien nach Österreich. Ich bin aus Österreich und es hat angefangen ganz stark zu regnen. Ein LKW vor uns hat Öl verloren und die Straßen waren nicht im besten Zustand 1998. Dadurch hat mein Vater die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Wagen ist von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen. Und durch diese Kräfte, die dort gewirkt haben, hat es mich aus dem Auto geworfen. Und ich habe am linken Arm geschlafen, weil ich den Arm im Gurt eingewickelt hatte. Und der Gurt hat dann den Arm abgerissen und ich bin gute 15 Meter geflogen. Vorher hat man noch ein Foto gesehen, wie das Autowrack dort gelegen ist. Und wenn ich aber zurückdenke und diese Bilder sehe vom Unfallwrack, dann bin ich voll von Dankbarkeit. Und es klingt jetzt irgendwie makaber und total eigenartig, aber ich sehe das als das größte Wunder meines Lebens, dass ich überhaupt lebe, dass ich dort an dieser Unfallstelle nicht verstorben bin. Ich hätte dort beim Aufprall mir das Genick brechen können. Ich hätte am Blutverlust sterben müssen. Ich bin ziemlich lange mit einer offenen Wunde dort gelegen. Bin aber im Gatsch gelandet. Der Gatsch hat die Wunde verschlossen und hätte aber an einer Blutinfektion sterben müssen. Und heute lebe ich. Und ich sehe das als Geschenk Gottes, dass ich am Leben bin und dann all das machen dürfte, was ich jetzt mache. Und das ist für mich unglaublich, wie Gott arbeiten kann. Und gerade in den schlimmsten Tragödien, in denen wir ihm fast keine Power mehr geben, weil wir sagen, Gott, das ist so schlimm, da kannst du gar nicht mehr arbeiten. Dort offenbart er seine Kraft und zeigt uns, wie sehr er uns eigentlich wirklich liebt. Und das war für mich eines der größten Liebesbeweise, war dieser Unfall, den ich von Gott bekommen konnte.
Ich habe dich ja gefragt, ja. Ich habe dich gesehen, wie du bei einem TED-Talk hast du deinen künstlichen Arm abgezogen, dem Moderator übergeben, gesagt, kannst du mal kurz halten. Es war ruhig im Publikum, weil alle haben gedacht, das ist ein bisschen zu edgy. Und ich habe dich gefragt im Vorfeld, kannst du diesen Arm auch mitnehmen? Du hast gesagt, da geht leider nicht, der ist im Service. Und einfach deine lockere Art über diese Geschichte finde ich sehr bewundernswert. Und meine Frage ist, du bist ja gläubig, deine Familie ist gläubig. Jetzt ist einer christlichen Familie, sage ich jetzt mal, ist dieser Unfall passiert. Hast du da irgendwann mit Gott gerungen, mit Gott gezweifelt, also auch Gott total in Frage gestellt? Ich meine, du hast keinen Arm mehr.
Ich war 5 Jahre alt, wie das passiert ist, also fast 6. Ich glaube, als Kind nimmt man das anders wahr. Für mich war das etwas Normales von heute auf morgen. Ich hatte immer diesen Drang, etwas zu tun. Ich wollte mich nicht unterkriegen lassen. Ich wollte allen zeigen, dass ich sehr wohl Dinge auch tun kann. Was mir aber sehr geholfen hat in meinem Glaubensleben, war das Exempel, das meine Eltern für mich waren. Ich habe gesehen, wie sie nie die Hoffnung verloren haben. Und als Kind habe ich mir gedacht, okay, mein Vater war schwer verletzt, hat den Job verloren, meine Mutter war schwer verletzt, mein Großvater ist verstorben nach dem Unfall, ich war schwer verletzt und habe halt auf meine Familie geschaut und ich habe nur Hoffnung gesehen. Und ich habe mich als Kind gewundert, wie geht das? Was ist da, dass in so einer Situation trotzdem Hoffnung da ist. Und meine Eltern haben mir das Vertrauen in Gott einfach vorgelebt. Gott hat meinen Eltern versprochen, dass er uns segnen wird, nämlich so sehr, dass sich andere Leute wundern werden, wie sehr er uns segnen wird. Und dann passiert dieser Unfall. Und dann stellt sich die Frage, vertraue ich auf das Versprechen Gottes? Oder lasse ich mich von Situationen, auf die ich keinen Einfluss habe, fertig machen und von diesem Versprechen abbringen? Und ich habe dieses vollste Vertrauen in Gott gesehen und das hat mich geprägt als Kind. Und ich wollte wissen, was dort ist. Warum glauben meine Eltern, warum haben sie so viel Hoffnung? Und wie ich das dann selber erleben durfte und sehen durfte, wie sehr Gott mich liebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat, damit ich Vergebung meiner Sünden bekommen kann. Das hat mich verändert und das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und das hat alles beeinflusst, was ich nachher gemacht habe. Einfach, weil ich diese tiefe Essenz seiner Liebe gespürt habe und gesehen habe. Und ich stelle mir dann immer die Frage, vertraue ich auf Gott? Oder lasse ich mich beeinflussen von den Umständen, auf die ich keinen Einfluss habe?
Wie haben deine Schulkollegen reagiert? Die haben ja gesehen, du hast nur einen Arm. Das sieht ja schon ein bisschen anders aus.
Also im Kindergarten war es so, dass Kinder sind einfach brutal ehrlich. Und das ist auch cool, das ist gut. Es zeigt aber auch ein bisschen, dass wir in unserer Gesellschaft noch nicht ganz wissen, wie wir mit Behinderung umgehen müssen. Und ich war dann im Kindergarten nach dem Unfall, die meine Kollegen besuchen. Und einer von ihnen hat gemeint, er ist halt besonders lustig und hat halt realisiert, dass ich einen Arm weniger habe und hat gemeint, jetzt kannst du nicht mehr kämpfen gegen mich. Ich wollte ihm aber zeigen, dass ich sehr wohl wieder kämpfen kann gegen ihn und ich möchte jetzt nicht Gewalt verherrlichen, aber das hat mich vor eine Challenge gestellt. Ja? Er hatte 2 Arme, 2 Beine, ich habe einen Arm, 2 Beine. Also musste ich mitdenken, mein Ziel war es, ihn zu besiegen, wie komme ich dorthin? Ich habe einen Fuß hinter seinen Fuß gestellt, habe ihn über meinen Fuß drüber gehaut. Und wie er am Boden gelegen ist, hat er etwas realisiert und ich habe etwas realisiert. Er hat realisiert, ich kann sehr wohl. Und ich habe realisiert, ich kann sehr wohl. Und das hat halt mir als Kind einfach gezeigt, wenn ich mir ein Ziel setze und daran arbeite und mich nicht unterkriegen lasse und mir anschaue, was ich konkret tun muss und es dann auch tue, dann kann ich sehr wohl auch viele Dinge erreichen, die von der Standardvoraussetzung vielleicht nicht so leicht erreichbar wären.
Andreas, du hast angefangen zu schwimmen und das hat dein Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe ja diese bronzige Medaille von Olympiadischen Spielen hier in der Hand. Du hast angefangen zu schwimmen. Wieso hast du angefangen zu schwimmen? Ich habe zwei Arme und schwimme nicht einmal. Du hast einen und schwimmst.
Also der Grund war einfach Therapie. Ich habe dann während der Reha, der Rehabilitation in Österreich, Schwimmtherapie gehabt, Sporttherapie gehabt, damit ich gesund bleibe, damit ich nicht ganz so schief aufwachse. Also wenn ich jetzt da so da sitze, dann so. Damit ich eben einen geraden Rücken habe, eine starke Rückenmuskulatur, einfach aus Gesundheitsgründen.
Das habe ich gerade ein schlechtes Gewissen.
Ja, ich eh auch. Und das hat sich dann einfach Schritt für Schritt entwickelt. Ich bin mit 12 Staatsmeister geworden in Österreich. Das hat mir auch ein bisschen eine Balance gegeben, wie die ersten Hänseleien angefangen haben in der Schule. Ich bin halt rumänischer Abstammung und einarmig, also war ich halt der einarmige Bandit in der Klasse und so Sachen. Ja. Und wie das eben alles angefangen hat, hat mir der Sport ein bisschen eine Balance gegeben, wo ich gesehen habe, ich kann sehr wohl Dinge erreichen, ich kann meine Ziele erreichen. Ich war mit 12 Staatsmeister, habe mich mit 15 für die Paralympics in Peking qualifiziert, habe dann mit 17 meine erste Medaille bei einer Europa- und bei einer Weltmeisterschaft gewonnen und dann ist das irgendwie Schritt für Schritt gegangen und ich war plötzlich im Leistungssport. Und irgendwann hat sich auch dieser große Traum entwickelt, die paralympische Medaille als großes Ziel, dass ich mir das vorgenommen habe, dass ich das unbedingt einmal erreichen möchte.
Also ich bin ja Sportler und ich bin ja sehr, sehr begabt. Also wirklich, ich kann fast alles.
So hätte ich dich auch eingeschätzt.
Ja, also. Ich kann fast jeden Sportart. Aber jeder Sportler weiß, was es heißt, an den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. Das ist nicht auf irgendetwas. Das heißt, du bist in der ganzen Welt, gehörst du von allen, die das machen, zu den Besten.
Danke.
Und war das für dich jemals hast du das vorstellen können, dass du eine solche Medaille jemals gewinnen würdest? Ich meine, das ist Olympia.
Es war mein großer Traum. Irgendwann hat sich das entwickelt, dass ich das unbedingt möchte. Und die Voraussetzungen waren einfach grauenhaft. Wir haben in Österreich vielleicht 54 Meter olympische Pools, wo man halt trainieren kann. Ich hatte natürlich keinen Zugang dazu. Aus meiner Familie hat keiner schwimmen können. Auch nicht unbedingt die sportlichste Familie. Also die Startvoraussetzungen, dann fehlt mir auch noch ein Arm, die waren nicht sonderlich gut. Aber dieser Traum hat sich einfach entwickelt. Und ich habe gewusst, wenn ich mir ein Ziel setze, konkrete Schritte anschaue, wie ich dorthin komme und es auch tue und nicht daheim herumliege und warte, dass mir die Medaillen zugeworfen werden und dass die Kilometer sich von alleine schwimmen, sondern dass ich halt wirklich Stunde für Stunde und Kilometer für Kilometer investiere, 6-mal die Woche, 6 Stunden am Tag. Das war halt mein Teil, den musste ich tun, damit dann am Ende so eine Medaille rauskommen kann. Es war in London schon enorm knapp und in Rio hat es dann Gott sei Dank endlich funktioniert.
Also, du hast gesagt, 6 Tage, 6 Stunden Training pro Tag hört sich eben an, nicht nur Gnade, sondern du hast wirklich geübt, Millimeterli, dass die Technik, man sagt, es geht ja nur noch um kleine Nuancen, die eben den Unterschied macht. Wir haben einen Clip mitgebracht von Rio, wo du Dritter wirst und diese Medaille gewinnst. Ein Traum geht in Erfüllung, dass man dann nach Österreich dann noch gewinnt. Das ist ein Wunder.
Das stimmt, sorry. Gerade im Schwimmen.
Breaststroke SB8.
Die dritte Bahn, ja.
Genau, dritte Bahn von unten.
Getting underway very quickly, going in lane 2 was Rozoy of France. A good solid start, but underwater looks good.
First into the wall, but I tell you what, Herendeen in lane 7 is having a terrific swim as well, and he's certainly pushing up into the leader. At the first split, it's 33.38 seconds. Salguero in
but
the
Herendeen holding on to medal position, although he's been challenged now by Onea of Austria. It's going to be a champion, Salguero, for the win. He takes gold in 1:11.11. The silver goes to Morlacci, and Onea denies Herendeen at the wall after a fine fight back in the last.
Dritter! Rio de Janeiro, number 3. Wie fühlt man sich, wenn man da rausgeht? Du bist Dritter! Die ganze Welt weiß, du bist in den Büchern vom Guinness-Buch. Du bist überall, ist dein Name drin. Also überall.
Ja,
bin ich eifersüchtig, aber überall bist du drin. Schreibe, Mann.
Ja, also der Moment nachher war einfach unglaublich, weil einfach so viel Druck von mir abgefallen ist. Ich war in London schon knapp dran, ich habe so um 23 Hundertstel verpasst, die Medaille in London. Und jetzt hat es geklappt, es war wieder genauso knapp, also 3/10. Und ich habe angeschlagen, ich habe die Zeit gesehen, es war eine schlechte Zeit, aber es war mir wurscht, ich habe endlich die Medaille gehabt. Und ich hatte das Gefühl, die letzten 15 Meter hat mich einfach irgendwer gepackt und hat gesagt, so, heute machst du das Ding. Weil ich habe das Rennen wirklich nicht gut geschwommen, aber für mich war das auch ein bisschen Gottes Hand ins Spiel, dass es endlich geklappt hat für mich. Und dass ich dann endlich diese Medaille hatte, war einfach eine große Erleichterung. Aber im Prinzip geht es gar nicht um Medaillen und um Podien und um Ränge. Und das sind alles nebensächliche Dinge. Im Prinzip geht es darum zu zeigen, hey, all the glory to God. Ja? Also Gott ist alles für mich. Gott hat mich errettet. Gott hat mir mein Leben gegeben. Und alles, was ich mache, mache ich, um das Scheinwerferlicht wieder nach oben zu schicken, weil es kommt alles aus seiner Hand. Und wenn es morgen wieder weg ist, dann ist es halt wieder weg. Aber dass ich diese Momente genießen durfte und sehen durfte, wie er persönlich in meinem Leben wirkt, das ist das unglaublich Schöne. Und dafür bin ich viel dankbarer als für alle Medaillen dieser Welt.
Vielen Dank. Lass uns einen Big Applaus gehen, Andrea und Ehren. Vielen Dank, Andreas. Danke. Sorry. Thank you.
Danke.
Geht es? Danke. Amazing. Danke vielmals.
Danke sehr.
Ein unglaublicher Mann mit einer Dankbarkeit, die da so tief in ihm drin steckt. Und ich habe mir es ein paar Mal angeguckt und ich glaube, diese Dankbarkeit hat nichts mit seiner Medaille zu tun, was in seinem Leben passiert ist. König David war ein Mann, der seinen Sohn verloren hatte. Ich meine, ich glaube, das ist so ziemlich das Crazyste, was du dir im Leben vorstellen kannst, ja, dein Kind beerdigen zu müssen. Ich glaube, es kann einem vieles passieren, aber das ist so, glaube ich, so mit das Heftigste. Das ist David passiert. Er geriet in unglaubliche Gefahren. Er wurde Opfer hinterlistigster Angriffe und dem Gespött sogar seiner eigenen Frau. Der Menschen um ihn herum, ja, und der hatte Schicksalsschläge, die waren so krass und so unglaublich. Er war wirklich ganz, ganz, ganz unten. Und dieser David schreibt folgenden Psalm. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Das schreibt David, nachdem er all das erlebt hat. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr eure Sprache manchmal beobachtet, aber er sagt hier nicht, oh, ich würde gerne eventuell, wenn mir danach wäre, dann vielleicht Gott ein bisschen loben. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Da ist eine Entschlusskraft dahinter. Ich will den Herrn loben und ich will nie vergessen, von wegen Demenz und so. Ich möchte nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat. Und da gäbe es eine ganze Menge negativer Dinge in seinem Leben. Der hätte so viel Grund zu sagen, meine Güte, was für eine Rotze ist mir schon alles passiert. Aber er sagt, nein, ich entscheide mich. Ich möchte nicht vergessen, was der Herr Gutes getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Und er heilt mich von allen Krankheiten. Und das ist ja ein mega spannendes Thema. Das ist vielleicht eines der krassesten Themen, die du als Pastor erlebst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich zum Thema Krankheit alles erlebe in dieser Gemeinde. Da kommt ein Mensch und er ist krank und es ist irgendwie komisch alles. Und du legst die Hände auf und du betest und bäm und er wird gesund. Und wow. Und da kommt einer und der schaut dich an und der sagt, Mike, nicht 10, nicht 20, 30, 40, 50 Leute haben für mich gebetet und nichts passiert. Bäm und nichts. Und David schreibt mit einer Entschlusskraft, Gott ist mein Heiler, der alles heilt. Wie kann er das tun? Ich habe so gerungen mit diesem Thema, aber ich bin absolut überzeugt, Gott heilt immer. Gott heilt auf drei Wege. Die eine Art ist jetzt. Gott heilt jetzt. Bam. Cool. Halleluja. Wollen wir erleben. Die zweite Art ist, Gott heilt in einem Prozess, in einem Weg. Und er gebraucht Mediziner, er gebraucht Medikamente, er gebraucht Beter, er gebraucht Faster, alles gebraucht er irgendwie. Und es ist ein Weg, auf dem er heilt. Und das Dritte ist, Gott heilt hier gar nicht. Gott heilt im Himmel und dort wird es kein Leid mehr geben und kein Schrei und kein Weinen und kein Schmerz in Ewigkeit. Gott heilt immer. 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 Aber so wie er es für uns für richtig hält. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Das ist das Geschenk von Ostern. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod. Er bewahrt mich nicht vor dem Sterben, aber vor dem Tod, dass ich in Ewigkeit nicht bei ihm bin. Dazu ist Jesus gestorben und wieder auferstanden. Und wisst ihr, Karfreitag ist so krass, dass ein Unschuldiger bereit war, sein Leben zu geben für dich und für mich. Das finde ich schon mega krass. Aber Ostern ist noch viel krasser. Jesus ist wieder auferstanden und er sagt, diese Kraft, die mich zum Leben erweckt hat, steckt auch in dir. Und jeder, der mir vertraut, in dem wird diese Quelle des Lebens sprudeln. Und damit meinte er den Heiligen Geist, der in dir ruht, wenn du Jesus vertraust. Diese Kraft, die Jesus lebendig gemacht hat, macht auch dich lebendig. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Das tut er, ihr müsst nur mich angucken. Was der Herr tut, beweist seine Treue. Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er weihte Mose in seine Pläne ein und ließ die Israeliten seine gewaltigen Taten erleben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Wisst ihr, was es heißt, Ehrfurcht zu haben vor Gott? Ehrfurcht vor Gott heißt, ich akzeptiere, du bist Gott und ich nicht. Das heißt Ehrfurcht haben vor Gott. Du bist Gott und ich nicht. Ich habe nicht zu entscheiden, welchen der drei Heilungswege du wählst. Ich habe nicht zu entscheiden, wann du Gerechtigkeit herstellst. Und erst recht habe ich, sie nicht herbeizuführen. Du bist Gott und ich nicht. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Der Mensch ist wie das Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der heiße Wüstenwind drüber wegfegt, ist sie spurlos verschwunden und niemand weiß, wo sie gestanden hat. Hey, das schreibt David vor, weiß der Geier wie viele Jahren. Aber gilt das für mich? Heute? Hier? Darf ich das wirklich für mich in Anspruch nehmen? Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Auf seine Zusagen ist auch für die kommende Generation Verlass, wenn sie sich an seinen Bund halten und seine Gebote befolgen. Diese Zusage Gottes an uns gilt für immer, auch für dich und für mich heute hier. Wie reagiert David auf diese Erkenntnis? Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, über alles herrscht er als König. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Worten gehorcht und seine Befehle ausführt. Lobt den Herrn, ihr himmlischen Heere, die ihr zu seinen Diensten steht und seinen Willen tut. Lobt den Herrn, all seine Geschöpfe an allen Orten seiner Herrschaft soll man's hören. Auch ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Dankbarkeit als Zugang zu Gott. Das ist, was David ausgemacht hat. Ich will den Herrn loben für all das, was er getan hat. Einer der krassesten Theologen, den es je gegeben hat, war Dietrich Bonhoeffer. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, Dankbarkeit muss man lernen. Dankbarkeit muss man lernen. So wie man Griechisch, Englisch, Latein, Mathe lernt, muss man Dankbarkeit lernen. Ich möchte euch ein bisschen herausfordern. Wie wäre das, wenn wir Rituale im Leben beginnen? Rituale, die uns helfen, Dankbarkeit zu lernen. Und das kann jeder auf seine Art und Weise machen. Ich weiß nicht, wie das bei dir funktioniert. Vielleicht brauchst du so Merkhilfen irgendwie. Zu Hause am Spiegel, irgendeinen Aufkleber oder auf dem Klo oder im Auto, an deinem PC, am Laptop. Weiß der Geier wie. Aber ich glaube, Rituale helfen uns, dran zu bleiben. Rituale helfen uns, unserer Demenz vorzubeugen. Weihnachten und Ostern hilft mir, zweimal im Jahr ganz bewusst nicht nur einen Tag, sondern eine Zeit zu erleben, an der ich mich erinnere, was Gott alles für uns getan hat. Weihnachten und Ostern sind für mich Rituale, die mir helfen, in Dankbarkeit zu leben. Hashtag sag mal Danke. Ostern ist ein super Moment, an dem wir Gott Danke sagen können. Wir können ins Gebet gehen, wir können Jesus Danke sagen. Wow, krass, was du getan hast. Und Gott, danke, dass du ihn auch wieder auferweckt hast und so. Alles super cool. Aber ein Teil dieser Predigtreihe, Hashtag Jesus, war, dass wir immer wieder entdeckt haben, Jesus möchte, dass wir nicht nur ihm etwas entgegenbringen. Jesus sagt, das, was wir gegenseitig tun, hat für ihn den gleichen Stellenwert wie das, was wir zu ihm machen. Wir möchten jetzt einen Action-Step mit euch machen, am Ende dieser Predigt. Ihr dürft ganz praktisch Danke sagen. Wir nehmen uns eine Zeit, 3-4 Minuten, und du kannst jetzt dein Handy rausholen. Und mit jetzt meine ich also jetzt quasi. Und du kannst jemandem Facebook oder per WhatsApp oder per SMS oder wie immer du das machst, einfach Danke sagen. Schreib deinen Eltern, deinen Freunden, deinen Lehrer oder was du sonst so im WhatsApp hast, sag einfach mal Danke für irgendetwas. Wenn du jetzt so ganz analog unterwegs bist, so überhaupt nicht handymäßig, wir haben auf diesen Flyern, die wir ausgeteilt haben, da sind so Post-its drauf. Und ich möchte dich einladen, so wie du jetzt vielleicht jemand eine Nachricht schickst, kannst du auch diesen Post-it nehmen und Jesus Danke sagen. Einfach kurz da drauf schreiben, wofür du Danke sagen möchtest. Und dann geben wir dir jetzt diese Zeit, wo du das hier vorne einfach hinkleben kannst. So an die Bühnenkante. Hey, danke Jesus, dass es dich gibt. Danke, dass du mich heilen wirst. Danke, dass du überhaupt mir zuhörst. Was immer dir gerade durchs Herz geht. Wir geben dir diese Zeit und danach singen wir ein Lied. Hey, und ich habe einen Wunsch für dieses Lied heute. Lasst uns dieses Lied zu einer Dankeshymne werden. Egal, ob du schön singst, ob du schräg singst oder wie immer du singst, benutz dieses Lied, um Gott aus tiefstem Herzen Danke zu sagen. Wir nehmen uns jetzt diese Zeit, dann komme ich nochmal, möchte beten und dann werden wir das Lied singen miteinander. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du der König dieser Welt bist. Danke, dass du deinen Ehrenplatz im Himmel verlassen hast und bereit warst, auf diese Erde zu kommen und Mensch zu werden in einem Stall in Bethlehem. Danke, dass du hier gelebt hast, dass du gewirkt hast, um uns den Vater zu zeigen. Danke, dass du alles weitergegeben hast, was du vom Vater gehört und gesehen hast. Danke, dass du bereit warst, unschuldig an dieses Kreuz zu gehen, dich schlagen zu lassen, dich beschimpfen zu lassen, für uns zu bluten. Jesus, danke, dass du all das auf dich genommen hast, obwohl wir es verdient hätten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn nicht losgelassen hast, dass du ihn aus dem Tod wieder auferweckt hast, dass du deinen Geist gesandt hast und uns mit diesem Leben erfüllen möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir. Du sollst gerühmt werden, du sollst geehrt werden in alle Zeit, für immer und ewig. Amen.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.